SWR Kultur. Jazz.
Anekdoten und Geschichten über den Jazz sind auch eine Geschichte des Jazz. Sie spiegeln das Leben inner und außerhalb der Szene, in der Begegnung mit Veranstaltern, dem Publikum, nicht zuletzt aber auch unter den Musikern und Musikerinnen selbst. Zum zweiten Teil von Jazz in Anekdoten begrüßt sie Henry Altmann. Sultan Serenade. Mit Arrangements wie diesen wird Fletcher Henderson in den 1930er Jahren zum heißesten Act New Yorks. Als seine Big Band im Savoy Ballroom in einer sogenannten Battle of Bands gegen die Houseband von Chick Webb antritt, da will er den Kontrahenten mit einem brandneuen Titel überraschen. Dummerweise aber überrascht Webb ihn damit, dass er genau diesen Titel vor ihm spielt. Hendersons Bruder Horace verkauft nämlich seine Arrangements auch an die Konkurrenz.
In the dark, and there in a starlit moment, I learned what eyes are glow meant, when I struck a match in the dark. Romance began with a spark. Your smile was an invitation, kindling a new sensation. When I struck a match in the dark, if not for that light, darling, we might have never met. That wonderful night I was in heaven, thanks to a cigarette. I treated love as a lark till I felt my arms around you. I knew that when I found you, that I struck a match in the dark.
»1941 nimmt die Count Basie Band I Struck a Match in the Dark auf, erstaunlich angesichts der Vorgeschichte. Ein paar Jahre davor will Basie nämlich eine sogenannte Production Number, einen Show-Act. Wenn das Licht erlischt, dann soll jedes Bandmitglied ein Streichholz anzünden, während Earl Warren I Struck a Match in the Dark singt. Das Licht geht aus, der Saxophonist Lester Young entzündet sein Streichholz und seine Noten gleich mit.« Als der Titel dann aufgenommen wird, hat Young die Band gerade verlassen, mit der Begründung, dass er nicht an einem Freitag den 13. spiele. Eine Anekdote, klar, denn Young drängt es zur Solokarriere. Don Byers wird im Januar 1941 sein Nachfolger und kündigt seinerseits nach 3 Jahren mit den Worten:
Basie, in 4 Wochen werde ich 2 Wochen gegangen sein.
Thank you.
Serge Chaloff ist das Rückgrat der Four Brothers, des berühmten Woody Herman-Saxophonsatzes, gerade im gleichnamigen Titel gehört. Der Bariton-Saxophonist ist ein geistreicher Charmeur, wenn er nicht betrunken oder high oder beides zugleich ist. Einmal veranstaltet er Schießübungen auf ein an die Tür seines Hotelzimmers gelehntes Telefonbuch. Er schießt durch oder neben das Buch, auf jeden Fall aber durch die Zimmertür. Eine neue kostet ihn $24. Als die Band andern Tags abreist, besteht Chaloff darauf, die bezahlte und durchlöcherte Tür mitzunehmen, die dann tatsächlich auch irgendwie im Bandbus landet. Nach einigen mehr dieser Exzesse beschließt Woody Herman, Chaloff zu entlassen. Beim letzten Gig im Tanzpalast von Nuttin on the Charles bittet Chaloff in einer Pause, den Bandleader auf den Fluss zu blicken.
Was siehst du?
Viel Wasser.
Schau genauer hin.
Ja, da schwimmt etwas Müll drin.
Nun, der Müll, das sind die Bariton-Saxophon-Noten der Band. Jetzt kannst du mich nicht mehr feuern, weil ich der Einzige in der ganzen Welt bin, der alle Charts auswendig kann.
Herman braucht 6 weitere Monate, um Chaloff loszuwerden. Umgekehrt können aber auch Bandleader durchaus fantasievoll werden, wenn sie Musiker ohne größeren Stress loswerden wollen. Der Bassist Milt Hinton erinnert sich an eine Geschichte bei Les Hyde.
Les Hyde traute sich nicht, etwas zu sagen. Also feuerte er die ganze Band. Ich löse meine Band auf, alle sind gefeuert. Und sagte dann, ich will dich, dich und dich in meiner neuen Band. Kannst du dir vorstellen, dass er eine ganze Band feuerte, um mich loszuwerden?
Your two loving arms, anybody can see that you lucky to me. Now, baby, no harm can happen to me anymore. I'm writing 13s all over my door. Now, my mother and dad thought that my luck was bad. Now, like me, they agree. Oh, you lucky to me. Thank you.
Saxophonist Les Hyde führt in den 1920er und 30er Jahren angesagte Bands an der West Coast, zum Beispiel das New Cotton Club Orchestra, in dem er neben Louis Armstrong in You're Lucky to Me auch als Solist zu hören war. Das Jazzgeschäft ist volatil. Musiker kommen und gehen, sind ständig auf der Jagd nach dem nächsten Job, Absagen in letzter Sekunde normal. Manchmal sind Clubbetreiber, Plattenproduzenten oder Bandleader froh, wenn überhaupt eine komplette Band anwesend ist. Der Trompeter Bill Berry weiß einmal nicht, wo er kurzfristig einen Bassisten hernehmen soll, hat halb Kalifornien ergebnislos abtelefoniert. In seiner Not ruft er den berühmten Ray Brown an. Als der Bassstar in dem schäbigen Club auftaucht, da fragt der begeisterte Besitzer Barry:
Ist das nicht Ray Brown?
Der Trompeter zuckt hilflos mit den Schultern.
Ich konnte einfach keinen anderen finden.
Lynn Seaton führt deswegen penibel Kalender. Als seine Frau schwanger ist, trägt der Bassist einen Ultraschall-Scan dort ein. Der Termin rückt heran. Seaton sieht den Eintrag 3 p.m. Ultrasound und denkt: Mein Gott, ich habe nicht notiert, für wen ich spiele, und ich weiß nicht mal, wo dieses Ultrasound-Studio ist. Eines für die Aufnahme von Majors Grand Slam hat er aber anscheinend gefunden. Jazz in SWR Kultur, heute mit Teil 2 von Jazz in Anekdoten. Richtig spannend wird es ja, wenn Jazz und bürgerliches Leben aufeinanderstoßen. So macht eine New Yorker Bankangestellte Joe Lopez darauf aufmerksam, dass er ein Formular falsch ausgefüllt habe. Der Altsaxophonist versetzt pampig:
Hey, wenn Sie schon so schlau sind, wie geht ein C7-Akkord?
C-E-G-B.
Absolut korrekt, ein C7-Akkord besteht aus genau diesen vier Tönen. Es kursieren ja auch viele Legenden, wie der eine oder andere Sound entstand, die Geschichte, dass Dizzy Gillespie zu seiner hochgebogenen Trompete kam, weil er darüber gestolpert sei, diese dabei verbogen, aber festgestellt habe, dass sie dadurch besser klinge, die ist als Meer entlarvt. Nicht aber, dass Blechbläser in der Frühzeit des Jazz alles Mögliche ausprobierten, um ihren Sound zu verändern, leere Konservendosen, kleine Eimer oder Gummiabflussreiniger. Nachdem dieser Plunger als Klangeffekt durch die Ellington Band Standard geworden ist, schreiben ihn Arrangeure auch in die Noten. Bei einer Produktion für den TV-Sender ABC stellt der Posaunist Charlie Small fest, dass er seinen Plunger zu Hause vergessen hat. Schnell rennt er also in ein Haushaltswarengeschäft um die Ecke und verlangt nach einer großen Saugglocke. Als der Verkäufer die auf den Tresen legt, sagt er: »Danke, aber den Stiel brauche ich nicht.« Small erinnert sich, dass der Gesichtsausdruck des Mannes in reinen Ekel umgeschlagen sei, bis heute. Jedes Mal, wenn ich den Laden betrete, geht er mir dort aus dem Weg. Und so kommen musikalische Moden auch mal durch Zufall zustande. Der Schlagzeuger Beaver Harris machte 1966 so eine Erfahrung. »Ich ging auf eine Tour mit Albert Ayler nach Europa. Da schmissen sie das Schlagzeugset nur so herum, irgendjemand warf eine Tom-Tom auf die Bassdrum. Am nächsten Tag hatte ein Fell so einen Riss, dass ich es einfach herausnahm. Als nächstes sah ich, dass alle europäischen Schlagzeuger das Fell auf der Vorderseite ihrer Bassdrum herausgenommen hatten.« Schlagzeuger Beaver Harris im Quintett von Albert Ayler 1966. Im Jazz ist Improvisationskunst nicht nur am Instrument angesagt. Die Mühen des Geschäfts lassen Musiker einfallsreich und manchmal auch zum Schlitzohr werden. Teddy Charles spielt mit dem Vibraphon-Kollegen Milt Jackson eine Voice of America Rundfunkübertragung und stellt dafür sein Instrument zur Verfügung. Als er nach Jackson dran ist, stellt er zu spät fest, dass dieser den Dämpfer ausgehängt hat. Charles muss einen ganzen Titel ohne Sustain spielen. Er revanchiert sich, indem er die vorderen Platten alle in ihrer Position um einen Halbton verschiebt. Habe aber nichts gebracht, sagt er später. Milt spielte immer noch besser als ich. Bis Joe Wilder 1950 der Count Basie Band beitritt, hat dort Joe Newman alle Trompetensoli gespielt. Vor dem ersten Auftritt zieht er einige Titel aus dem Bandbuch, in denen er als Solist markiert ist. Hier sagt er zu Wilder, lass uns tauschen. Der Neue ist erfreut über so viel Großzügigkeit und sagt zum Altsaxophonisten Marshall Royal, Joe Newman hat sich echt geändert. Früher wollte er immer alle Soli, jetzt aber hat er mir ein ganzes Bündel abgegeben. Marshall lässt sich die Titel zeigen und sagt, von denen haben wir seit einem Jahr kein einziges mehr gespielt. Blight of the Fumblebee, eine Aufnahme von Paul Desmond aus dem Jahr 1962. Sein Album mit Jerry Mulligan nimmt der Altsaxophonist in den RCA Studios auf. Der Produzent George Awakian hat sich gerade selbstständig gemacht. Sein Büro befindet sich da, wo er gerade ist, eine frühe Form von Homeoffice. Die Band kämpft mit einem Titel, während Awakian permanent am Telefonhörer hängt, auch als Desmond in den Kontrollraum kommt, um sich ein Okay abzuholen. Also geht der Saxophonist in die Eingangshalle und ruft von einem Münztelefon aus bei der RCA an.
Können Sie mich bitte ins Studio B durchstellen?
Ja, sicher, Sir, aber da ist besetzt. Können Sie bitte dranbleiben? Ich kann Sie jetzt durchstellen.
Ja, hier Awakian.
Hier ist Paul Desmond. Wie war der letzte Take?
Bislang gab's in Jazz in SWR-Kultur Anekdoten von der Jazzmusikerseite aus. Eine aber gibt es, die kommt ganz ohne Musiker aus, sozusagen. Gene Lees wird vom Jazzmagazin Downbeat nach Louisville geschickt. Kurz danach erscheint ein Artikel von ihm über einen legendären Bluesänger namens Blind Orange Adams, den er dort entdeckt habe. Ein Thema wie gemacht für die Medien, in Wirklichkeit aber ein Scherz über einen gar nicht existierenden Sänger. Andere nehmen den Fake über das vergessene Juwel auf. Als schließlich ein New Yorker Label eine Platte mit Blind Orange Adams machen will, da bleibt den Journalisten nichts anderes übrig, als den erfundenen Sänger in einem erfundenen Autounfall ums Leben kommen zu lassen. Zum Ende des zweiten Teils von Jazz in Anekdoten nun noch eine Story, die dem Trompeter Buck Clayton widerfahren ist.
Kurz nachdem Maceo Birch und ich von L.A. nach Kansas City gekommen waren, sagte Maceo zu mir, Buck, warum nimmst du nicht dein Horn und spielst eine Session in einem der Clubs hier? Sonst kriegen die Leute ja gar nicht mit, dass du hier bist. Ich dachte, dass das eine gute Idee sei und ging in den Sunset Club, um dort mit dem Pianisten Pete Johnson zu jammen. Bald kam ein einsamer Trompeter und ich dachte, prima, dann habe ich jemanden, mit dem ich spielen kann. Ein paar Minuten später kamen zwei weitere Trompeter und stiegen ein. Eine halbe Stunde später erschienen weitere drei und ich dachte, wow, Kansas City mangelt es aber nicht an Trompetern. Im weiteren Verlauf kamen immer mehr und irgendwann war der Raum voll mit Trompetern. Ich habe nie so viele auf einem Haufen gesehen. Erst später erfuhr ich, dass Maceo den halben Bundesstaat Kansas darüber informiert hatte.
Mit Buck Claytons All the Cats Join In geht der zweite Teil von Jazz in Anekdoten zu Ende. Teil 3 der unglaublichsten Jazzgeschichten folgt dann hier auf SWR Kultur am nächsten Samstag um 18.20 Uhr. Damit danke fürs Zuhören und bis dahin, am Mikrofon war Henry Altmann.